Ja, Amen. Nochmal herzlich willkommen von mir. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich richtig. Ich freue mich über diesen Gottesdienst. Ich freue mich über diese Predigt. In den vergangenen Wochen haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Vision beschäftigt und damit auseinandergesetzt. Und ihr kennt das vielleicht bei den Fernsehserien, bei Netflix oder bei Telenovelas im ARD und ZDF. Also bevor die eigentliche Folge kommt, gibt's immer noch mal so einen Rückblick, ja, wo man so die wichtigsten Ereignisse noch mal sehen kann. Und so handhaben wir das hier jetzt auch in den vergangenen Wochen. Also wir haben so einen kurzen Rückblick von dem, was wir in den vergangenen Wochen eigentlich schon so viel Gutes gehört haben. Wir haben angefangen damit, uns einmal zu fragen, was ist eigentlich eine Vision? Also wenn wir über Vision predigen, dann muss uns doch klar sein auch, worüber wir eigentlich predigen wollen. Und wir hatten von Marc gehört, eine Vision ist ein Bild, das Gott uns schenkt über die Zukunft, das Leidenschaft in uns weckt. Dass Leidenschaft und Hingabe, Freude in uns bewirkt. Wir hatten danach gefragt, hey, was ist eigentlich Gottes Vision für diese Welt? Was hat Gott sich eigentlich vorgenommen? Was ist Gottes Plan für diese Welt? Und wir hatten gesagt, Gottes Vision für diese Welt ist oder sind Menschen. Gottes Vision für diese Welt sind Menschen. Und wen er gebrauchte dazu, um Menschen zu retten? Er gebraucht Menschen. Also er gebraucht dich und mich, die durch den Heiligen Geist ausgerüstet sind, um einen Unterschied zu machen in der Kraft des Heiligen Geistes, Jesus nachahmen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, der Marc hatte tagelang noch danach Muskelkater von dem Tanz. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, genau. Wir hatten uns dann die Frage gestellt, hey, wie empfange ich eigentlich eine Vision? Wie bekomme ich eigentlich eine Vision? Und wir haben gehört, dass es dazu eigentlich keine Methode gibt, sondern dass vielmehr die innere Haltung von großer Bedeutung ist. Also wenn wir ernsthaft danach suchen und Gott bitten, Gott, was möchtest du eigentlich mit meinem Leben anfangen? Was möchtest du eigentlich mit mir tun? Du hast einen Plan, du hast eine Absicht, aber was möchtest du tun? Und wir hatten gesagt, viel wichtiger ist diese Haltung. Und dann schenkt Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise dir ein Blick, ein Bild für die Zukunft, für dein Leben, für deine Familie und auch für uns als Gemeinde. Wir sind immer noch im Rückblick, ja, also ich versuche euch nicht zu langweilen, aber das ist wichtig, dass wir diese Dinge immer und immer und immer wieder wiederholen. Wir hatten dann gefragt, Mensch, wie schaffen wir es, dass wir eine Vision frisch halten, also dass das nicht so wie abgestandenes Wasser irgendwann schmeckt, sondern dass es in uns frisch bleibt, dass es Leidenschaft und Hingabe in uns dauerhaft bewirkt. Wie schaffen wir es, dass der Traum zur Wirklichkeit wird? Und wir hatten so ausgehend vom mosaischen Gesetz auf drei Prinzipien hingewiesen, die uns helfen können, eine Vision frisch zu halten. Erstens, wir sollen über eine Vision immer wieder betend nachsinnen. Über eine Vision vor Gott betend und immer wieder nachsinnen. Zweitens, wir sollen einer Vision ein Symbol geben. Also wenn du einen angebissenen Apfel als Werbeschild siehst, dann weißt du ganz genau, dass es ein amerikanisches Großunternehmen, das überwiegend Computer verkauft. Oder meine Tochter, die so zwei gelbe Bogen sieht an der Autobahn und ganz genau weiß, das ist ein ganz besonderes Restaurant. Ja, also gib deiner Vision ein Symbol, dass alle es wiedererkennen können. Und schließlich drittens, erkläre und kommuniziere immer wieder das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Wir haben dann weiter gehört, dass es Gott ist, der uns eine Vision gibt, aber wir auch einen Widersacher haben, der Teufel, der uns Visionen rauben möchte, der nicht möchte, dass Gottes Ziele und Gottes Absichten in deinem und in meinem Leben Realität werden. Und wir haben davon gehört, dass wir uns zu schützen haben, dass Gottes Vision für unser Leben nicht geraubt wird. Also es ist wichtig, dass wir nicht uns scheinbaren Bedürfnissen hingeben und denken, oh, das habe ich mir jetzt irgendwie verdient, oder dass wir uns irgendwelchen Machtgelüsten hingeben und dadurch am Ende diese Macht, die dahinter steht, anbeten, sondern, und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir das tun, was Gott uns aufträgt zu tun. Erinnert ihr euch? Ich fand das so klasse. Jesus am Tempel und der Teufel sagt, spring doch. Spring! Und sicherlich, Gott hätte alles dafür getan, dass Jesus heile da irgendwie runterfliegt. Aber warum ist Jesus nicht gesprungen? Schlicht und ergreifend, sein Vater hat ihm das nicht gesagt und deswegen hat er das nicht getan. So, ja, wenn wir unsere Vision schützen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir das tun, was Gott uns aufträgt und was wir auch wirklich tun sollen. Bevor wir in die Predigt für heute reingehen, erlaubt mir das nochmal zu sagen, es ist eben schon angesagt worden, nächste Woche, also der 14. Juli, ist, meine ich, für uns als Gemeinde ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil wir das Sommerfest haben und weil wir die Taufe haben und das ist richtig stark, 3 Personen werden sich taufen lassen. Ich hatte diese Woche Taufunterricht und es war mir eine riesige Freude, wirklich richtig unterschiedliche Geschichten zu hören und ja, auch manche Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Das ist richtig klasse, das ist richtig gut. Aber wisst ihr, nächste Woche wollen wir eine Vision kommunizieren. Wir wollten das eigentlich diese Woche schon machen. Wir haben es eine Woche verschoben, weil dann auch die gesamte Gemeindeleitung da ist, die einfach sich dann auch dazu äußern wird. Das wird ein richtig starker und guter Gottesdienst. Also du hast 3 Gründe eigentlich, jemanden mitzubringen. Erstens, weil es Kaffee und Kuchen gibt, ja, weil wir das Sommerfest haben. Ja, also einen guten Kaffee und guten Donut, also Kuchen ja nicht, sondern Donuts. Und ja, zweitens haben wir eine Taufe. Das ist immer, immer ein Fest. Und drittens, hey, bring jemanden mit, von dem du weißt, der ist irgendwie auf der Suche nach Gott. Er muss vielleicht gar nicht so Jesusgläubig sein, so wie wir das sind, sondern bring jemanden mit und sag, boah, in unserer Gemeinde, da passiert an diesem Sonntag was. Da wollen wir hören, was Gott tun möchte in unserer Gemeinde, in unserer Stadt und ich bin so sicher auch darüber hinaus. Okay, das war sozusagen der Rückblick und der Ausblick. Kommen wir mal zu heute. Ja, was ist das Predigtthema von heute? Das Predigtthema von heute lautet, eine Vision verändert alles. Eine Vision verändert alles. Was meine ich damit? Nun, uns allen sollte klar sein, dass wenn Gott seine Absichten offenbart, dass wenn Gott mitteilt, das, was er tun möchte, dass das auch auf unser Leben vielfältige Konsequenzen hat. Also ich wage an dieser Stelle hier zu behaupten, obwohl ich mir nicht die Zeit genommen habe, das im Detail nachzuprüfen, aber ich wage zu behaupten, dass es keine Person in der Bibel und in der Kirchengeschichte gibt, die durch eine Vision, die Gott gegeben hat, nicht in irgendeiner Art und Weise ihr Leben völlig umstellen musste. Also da ist eine Person, zum Beispiel der Mose, der die Schafe hütet, seines Schwiegervaters und Gott redet zu Mose und das ändert alles. Oder der David, der die Schafe hütet und er wird herausgerufen, er wird gesalbt zum König und vielleicht nicht sofort, aber irgendwann hat sich sein ganzes Leben umgekrempelt. Petrus, ein Fischer. Gott kommt zu ihm, er gibt ihm eine Vision und sagt, ich möchte nicht mehr, dass du länger Fische fängst, sondern dass du ein Menschenfischer wirst und sein Leben ändert sich radikal. Martin Luther, der für sich etwas erkannt hat, wie Gott ist, wie Gottes Wesen ist, eine Vision bekommen hat davon, wie Gott ist. Sein ganzes Leben hat sich radikal geändert. Dietrich Bonhoeffer, der zur Zeit des Nationalsozialismus eigentlich safe war in Amerika, eine Dozentenstelle in New York hatte und Gott gibt ihm eine Vision und sagt, du hast nicht hier zu bleiben, sondern du hast zurückzukehren nach Deutschland und du hast der Kirche zu helfen, dass sie wieder sich auf den Fokus, auf das Zentrum konzentriert. Eine Vision verändert alles. Eine Vision verändert alles. Eine Vision verändert das, was wir haben. Eine Vision verändert unseren Blick, unsere Perspektive. Und ich weiß, dass dieser Gedanke sehr herausfordernd ist. Denn grundsätzlich sind wir Menschen so gepolt, dass wir so sehr stetig sind. Wir haben so unsere Abläufe, wir haben so unsere Routinen. Jeder von uns hat irgendwelche Routinen. Jeder von uns hat das. Und eigentlich wollen wir nicht, dass diese Routinen und diese Abläufe durcheinander kommen. Also ich will das nicht für mein Leben. Also wenn irgendetwas meine Routine stört, dann kriege ich meine Sachen nicht so erledigt, wie ich sie zu erledigt habe. Wir sind einfach so gepolt als Menschen. Es gibt nur so ungefähr 10% der Menschen, die so eine sehr innovative Charakterpersönlichkeit haben. Ja, so nur so 10% der Menschen, übrigens 10% der Gemeinden, 10% der Unternehmen. Man sagt so 10%, die sind sehr innovativ und der Rest so 90%, die sind sehr stetig. Sie sind so für sich unterwegs und wollen da keine Veränderung. Und wenn wir jetzt sagen, eine Vision verändert alles, dann sagen 90% von uns, oh nein! ich will das eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich, dass so wie es bisher läuft, ist zwar nicht alles gut, aber eigentlich möchte ich keine Veränderung. Und doch meine ich, dass eine Vision, die Gott uns gibt, die Gott dir geben möchte, die uns Gott als Gemeinde geben möchte, uns ja in der Tat herausfordert, aber dass es das Beste ist, was uns passieren kann. Das Beste, was in unserem Leben passieren kann, ist, dass wir in dem Willen Gottes leben. Denn schaut mal, wenn wir gedacht haben oder wenn wir glauben, und ich bin davon überzeugt, dass Gott dich und mich so gemacht hat, wie wir sind, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, weißt du, dann hat Gott das mit einer bestimmten Absicht gemacht. Gott handelt immer absichtsvoll. Gott handelt nicht aus einem Zufall heraus, aus dem Chaosprinzip, sondern Gott hat einen Plan und Gott hat eine Absicht. So, wenn Gott dich gemacht hat mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, und hier sind Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, mit ganz unterschiedlichen Gaben, dann möchte er uns auch ganz unterschiedlich gebrauchen. Und auch wenn uns das herausfordert, ist es uns das Beste, ist es für uns persönlich das Beste und für uns als Gemeinde das Beste, wenn wir in den Bahnen laufen, in den Absichten hinterher sind, die Gott für uns gedacht hat. So, ich möchte heute drei Dinge nennen, von denen ich glaube, dass sie mindestens in unserem Leben passieren, wenn Gott uns so ganz neu catcht und packt mit einer Vision, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und den Text, den ich dafür als Grundlage nehme, ist ein ganz bekannter Text, ein sehr, sehr, sehr bekannter Text, über den ich hier auch schon mehrmals gepredigt habe, ansatzweise oder sogar im Detail. Und doch glaube ich, dass wir da erkennen können, was passiert, wenn Gott zu uns kommt und seine Pläne, seine Wünsche mit uns mitteilt. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch mal das erste Buch Mose, Kapitel 12, ab Vers 1 auf. Und die Bibelleser von euch, die wissen schon, welche Geschichte kommt. Nein, es kommt nicht die Sintflut, nein, es kommt nicht Kain und Abel, sondern es kommt die Berufungsgeschichte des Abraham. Vielleicht wollen wir gemeinsam aufstehen, während wir das Wort Gottes hören. Ich habe das zweite Buch Mose aufgeschlagen. Ich sollte das erste Buch Mose aufschlagen. Und der Herr sagte zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, mit aller seiner Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie in Haran erworben hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen nach Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis nach Sichem, bis zur Eiche More, zu der Zeit wohnten die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte: Deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn ein Altar, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf zum Gebirge östlich von Bethel und richtete sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog weiter ins Südland. Herr, ich bete darum, dass du dein Wort in uns heute Morgen lebendig werden lässt. Schenk du Gnade zum Hören, Gnade zum Tun, Gnade zum Handeln. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich habe euch gesagt, ich meine drei Dinge aus dieser Geschichte herauszulesen, die passieren, wenn Gott in unser Leben kommt. Und der erste Punkt lautet: Aus Passivität wird Aktivität. Aus Passivität wird Aktivität. Viele von uns kennen die Abraham-Geschichte eigentlich sehr gut, wahrscheinlich schon aus dem Kindergottesdienst, oder viele von euch kennen sie aus dem Kindergottesdienst. Was den wenigsten allerdings bekannt sein wird, ist, dass der Abraham gar nicht aus Haran stammte, sondern aus Ur in Chaldea. Das ist in dem heutigen südlichen Irak. Und bereits sein Vater sich aufgemacht hatte, Ur in Chaldea zu verlassen und bis nach Haran, das ist im heutigen Libanon, zu reisen. Also der Vater von Abraham hatte schon viele, viele tausend Kilometer zurückgelegt, war aber aus irgendeinem Grund stecken geblieben. Aus Gründen, die wir nicht erfahren, erreichte er das wahrscheinliche Ziel Kanaan nicht. Zwei Drittel, vier Fünftel der Strecke hatte er zurückgelegt, aber ein Fünftel, dazu ist es nicht gekommen. Abraham und seine ganze Familie ist irgendwie in Haran stecken geblieben und Terach, also der Vater Abrahams, erreichte nie das ursprüngliche Ziel. Und jetzt kommt das Reden Gottes in diese Situation hinein. Und mal, um in unserer Predigtreihe zu bleiben, diese Vision, ein Reden Gottes, das der Abraham empfängt, verändert alles. Er macht sich wieder neu auf den Weg. Aus der Passivität, aus dem Steckenbleiben in Haran wird eine Aktivität. Und obwohl Gott dem Abraham am Anfang noch gar nicht sagt, geh nach Kanaan, merkt er intuitiv, ich soll weiter südlich reisen, wahrscheinlich dorthin, wo mein Vater gesagt hatte, dort möchte ich hinreisen. Aus der Passivität wird eine Aktivität. Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ich glaube, hier steckt ein ganz wichtiges geistliches Prinzip für uns. Wenn wir geistlich stecken geblieben sind, dann kann es dafür zwei Ursachen geben. Entweder haben wir Gottes Vision für unser Leben aus den Augen verloren, oder aber wir haben Gott noch gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass wir Anteil haben können an seinen Träumen. Ich möchte das nochmal wiederholen. Also wenn wir geistlich stecken geblieben sind, also wenn wir merken, es kommt irgendwie nicht mehr weiter, ich gehe nicht die nächsten Glaubensschritte, dann kann es dafür zwei Gründe geben. Erstens, ich habe die Vision Gottes aus den Augen verloren, oder aber ich habe Gott noch gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich Anteil haben kann an dem, was er plant mit mir, an dem, was er plant mit uns als Gemeinde. Man kann es vielleicht ganz einfach ausdrücken, wenn Gott uns eine Vision schenkt, dann werden wir geistlich und darüber hinaus aktiv. Wenn Gott uns eine Vision schenkt, dann werden wir geistlich und darüber hinaus aktiv. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man Land auf, Land ab in den Gemeinden ständig davon hört, man braucht eine Vision, man braucht eine Vision, man braucht eine Vision. Warum? Damit man geistlich frisch bleibt, damit man geistlich aktiv bleibt. Wisst ihr, es ist geistlich gesehen nicht hinnehmbar, dass wir uns hinsetzen und abwarten, dass Gott irgendetwas tut. Weil wenn wir glauben, dass wir als Kirche und wir als seine Nachfolger sein Wesen widerspiegeln sollen, dann müssen wir verstehen, dass Gott ständig um uns herum am Arbeiten ist. Wisst ihr, es gab keinen Zeitpunkt in der Weltgeschichte, wo Gott sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, jetzt lasse ich es mal machen. Ich mache mal eine Pause. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Ständig war Gott am Arbeiten. Ständig hat Gott irgendetwas getan. Auch dann, wenn man es vielleicht noch nicht gesehen hat. Aber er war ständig um uns herum am Arbeiten. Und wenn wir als seine Nachfolger sein Wesen, seine Art repräsentieren sollen, dann meine ich nicht eine unnötige Aktivität, sondern ich meine ein auf ein Ziel ausgerichtetes Arbeiten, auf eine Vision hin ausgerichtetes Handeln. Denn so ist Gott. Er hat eine Vision, er hat einen Plan und so handelt er. Und so sollst du, so sollen wir als Gemeinde sein. Amen. Weißt du, wenn du den menschlichen Körper nicht mehr bewegst und dich entscheidest, du möchtest nur noch zu Hause Fernsehen gucken und Chips essen, was passiert? Du baust Muskelmasse ab und du baust Fett auf. Ist doch so. Ja, wenn du entscheidest, ich möchte mein Auto von nun an nicht mehr bewegen, was passiert? Dein Motor geht kaputt. Wenn du ein Haus nicht mehr bewohnst, was passiert mit dem Haus? Es zerfällt. Genauso wie der menschliche Körper Bewegung braucht, genauso wie ein Motor Bewegung braucht und genauso wie es wichtig ist für ein Haus, dass es bewohnt ist, so ist es wichtig, dass wir geistlich frisch bleiben und dass wir ausgerichtet sind auf eine Vision, damit wir nicht geistlich träge werden, damit wir geistlich nicht müde werden, sondern damit wir so wie unser Gott ausgerichtet leben. so wie unser Gott ausgerichtet auf ein Ziel hinarbeiten. Genauso verhält es sich mit Gott. Gott möchte dir eine Vision schenken und dich aus der Passivität herausrufen in die Aktivität. Kann es sein? Kann es vielleicht sein, dass der ein oder andere von uns sagt, ich weiß gar nicht, was Gottes Plan für diese Kirche, für diese Gemeinde ist. Du, dann möchte ich dich ermutigen, nochmal am 14. Juli zu kommen. Und damit ist der Werbeblock jetzt zu Ende für den 14. Juli. Aber kann es vielleicht sein, dass auch du träge geworden bist, geistig träge geworden bist und du sagst, irgendwie bin ich stecken geblieben. Ich bin in Haran stecken geblieben. Darf ich dich fragen, weißt du um Gottes Absicht für dein Leben? Oder hast du vielleicht diese Absicht aus den Augen verloren? Gott möchte dir eine Vision schenken von dem, was er durch dich tun möchte, um dich aus der Passivität in die Aktivität hineinzurufen. Also aus Passivität wird Aktivität. Zweitens, aus Sicherheit wird Glauben. Aus Sicherheit wird Glauben. Ihr müsst das jetzt nicht laut sagen, aber ich glaube, die allermeisten von uns sind dankbar für Krankenpflege und Lebensversicherung hier, oder? Also ich finde das super. Ich bin sehr dankbar für Ärzte und ganz besonders für eine Ärztin. Ich bin dankbar, dass wir in Deutschland leben, wirklich. Das ist, ich würde fast sagen, einmalig auf dieser Erde. Dafür können wir wirklich dankbar sein. Und ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, dass vor 3700 Jahren, also als Gott sich dem Abraham zum ersten Mal so offenbart und seine Absicht den Abraham mitteilt, dass es Krankenpflege und Lebensversicherung damals nicht gab. Sondern was war die damalige Kranken-, Alten- und Lebensversicherung? Das war die Familie oder der Clan, der Familienbund. Dort wurde im Krankheitsfall eine Person gepflegt, gesund gepflegt. Dort wurde im Krankheitsfall Verantwortung für den anderen übernommen. Die Familie war alles. Der Clan ist alles. Wir bekommen das ja auch so langsam mit, so auch in unserer Gesellschaft, wo andere Gesellschaftsstrukturen auch in unserer Gesellschaft angekommen sind. Der Clan, die Familie, das war alles. Das war damals so. Und teilweise in anderen Ländern ist es bisher immer noch so. Und was macht Gott jetzt hier? Gott ist eigentlich total unverschämt. Gott ruft den Abraham aus seiner Familie heraus. Und er sagt, verlass das alles. Verlass deine Familie. Verlass deine Sicherheit. Verlass deine Absicherung. Denn, und überleg mal, was Gott macht. Zweiter Teil von Vers 4. Abraham war 75 Jahre alt. 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Wisst ihr, ich möchte niemanden zu nahe treten, der 75 Jahre ist. Aber ich glaube, wenn du dich so langsam in diese Richtung hin bewegst, dann stellst du dir ganz andere Fragen als, hey, was für eine Vision hat Gott für mein Leben? Dann denkst du, okay, wie kriege ich das im Alter geregelt? Wer wird mich pflegen? Wer wird auf mich aufpassen? Wer wird dafür sorgen, dass die erste Person zahlt 10 Euro in die Gemeindekasse. wer wird mich pflegen? Wer wird für mich da sein? Und ich bin mir so sicher, dass genau diese Gedanken auch durch Abrahams Gedanken waren. Ich bin mir so sicher, dass dem Abraham total klar war, wenn ich jetzt hier meine Familie, meinen Clan verlasse, dann verlasse ich meine Sicherheit. Und ich weiß, dass auch dieses Prinzip, das wir darin erkennen können, uns herausfordert. Aber wisst ihr, wenn eine Vision zu uns kommt, dann sind wir herausgefordert, Schritte aus menschlicher Sicherheit herauszuwagen. Ich glaube, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott zu uns als Gemeinde redet, und ich glaube, er wird zu uns als Gemeinde reden, wisst ihr, dann sind wir herausgefordert, Schritte zu gehen, die aus menschlicher Sicht unsinnig oder total herausfordernd zu sein scheinen. Versteht mich nicht falsch, ich rede nicht davon, dass wir jetzt hier aus Kranken-, Lebens- und Pflegeversicherung austreten sollen. Ja, das meine ich nicht, aber manchmal ruft uns Gott Dinge zu tun, wir sagen, das haben wir noch nie getan. Und das ist eigentlich total herausfordernd, das ist menschlich gesehen überhaupt nicht gut, warum sollten wir das überhaupt machen? Aber weißt du was, wenn du keine Vision hast, dann brauchst du keinen Glauben. Wenn du keine Vision hast, dann brauchst du keinen Glauben. Aber je größer deine Vision ist, desto größer wird dein Glaube werden. Amen. Wenn du keine Vision hast für dein Leben, dann brauchst du keinen Glauben. Also ich meine jetzt nicht den Glauben, dass Jesus Christus für dich liebt und so, sondern Glauben für das, was Gott tun will in deinem Leben. Glauben für das, was Gott tun möchte in unserer Gemeinde. Wenn du keine Vision hast, dann brauchst du keinen Glauben. Aber je größer deine Vision wird, je größer unsere Vision wird als Gemeinde, desto größer wird auch unser Glauben werden, desto größer wird auch unser Glaube wachsen. Dieses Prinzip fordert heraus. Aber wie wäre es, wenn wir uns einmal geistlich strecken würden und sagen, ja, wir wollen unser nächstes Glaubenslevel erreichen? Kann es sein, dass unser Glaube deshalb schwach ist, weil uns eine Vision fehlt von dem, was Gott für uns und mit uns tun möchte? Schaut mal, Gott schenkt kein Wunder als Kredit oder als Vorschuss, weißt du das? Sondern Gott schenkt das Wunder, Gott schenkt die Versorgung und Gott schenkt den Glauben in dem Moment, wo wir gehen. In dem Moment, wo wir uns aufmachen und sagen, ja, Gott hat gesprochen und ich will gehen und ich will gehorsam sein und ich will das tun, was er getan hat, was er zu mir gesagt hat. Und dann werden Wunder folgen, dann wird der Glaube wachsen und dann werden wir mehr und mehr und mehr sehen, dass Gott sich zu seiner Vision, zu seinem Wort stellt. Denn Abraham, und das ist das Interessante in dieser Geschichte, lässt seinem Glauben Taten folgen. Ist total interessant. Er verlässt Haran nicht nur, sondern er durchwandert das Land Norden, Süden, Osten, Westen. Und an jeder Stelle, an der er kommt, baut er eine Opferstelle, einen sogenannten Altar. Ich habe in einem Kommentar gelesen, und das fand ich so richtig klasse, dass Abraham de jure, also rechtlich aus der Perspektive Gottes, das Land schon besaß, weil Gott es ihm zugesagt hat zu tun. Faktisch, also sichtbar, noch nicht. Und trotzdem durchwandert er sein Land. Warum? Weil in ihm Glaube wächst, dass Gott, wenn er zugesagt hat, dass er dieses Land, dass seine Nachfahren dieses Land besetzen werden oder besitzen werden, dass Gott sich auch dazu stellen wird. Also da, wo Glaube sich mit unserer Vision verbindet, da, wo Glaube sich mit unserer Vision verbindet, entstehen Taten. Da, wo Glaube sich mit unserer Vision verbindet, da entstehen Taten und da machen wir einen Unterschied. Was passiert, wenn Gott uns eine Vision schenkt? Eine Vision verändert alles. Aus Sicherheit wird Glauben. Und Glauben in der Verbindung mit einer Vision lässt Taten folgen. Amen. Ich finde das klasse. Amen. Drittens, aus Selbstbezogenheit wird Anbetung. Also, lass mir nochmal das Revue passieren. Gott spricht in das Leben von Abraham hinein, der Abraham wird aktiv. Er hat seine Bestimmung gefunden. Er hat eine Vision, eine Zusage, eine Verheißung von dem, was Gott tun wird. Glaube entsteht in ihm, er beginnt erste Schritte zu gehen, die mehr oder weniger unsinnig erscheinen, denn es wohnen noch andere Menschen in diesem Land, aber er versteht, Gott hat mir das zugesagt, also rechtlich gehört mir dieses Land schon, auch wenn ich es noch gar nicht sehe. Aber noch etwas anderes entsteht. Da, wo der Abraham ist, da, wo der Abraham sich aufhält, baut er einen Altar aus Steinen und er betet Gott an. Und zwar an allen erdenklichen Stellen, Norden, Süden, Osten, Westen. Er durchzieht das Land und überall da, wo er ist, baut er einen Altar. Was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von einem Altar sprechen oder wenn wir von Anbetung sprechen? Denn der Altar, das war die Art und Weise, wie der Abraham Gott damals angebetet hat. Anbetung bedeutet eigentlich, ich nehme mich selbst aus dem Zentrum meines Lebens und ich nehme eine andere Person oder ich nehme eine andere, etwas anderes und stelle das in das Zentrum. Also wenn ich das Zentrum meines Lebens bin, dann bete ich mich an. Wenn Geld das Zentrum meines Lebens ist, dann bete ich Geld an. Wenn Familie das absolute Zentrum meines Lebens ist, dann bete ich meine Familie an. Wenn ich irgendwelche politischen, ideologischen Dinge in dem Zentrum meines Lebens stelle, dann bete ich diese Dinge an. Und was der Abraham macht, was vorher noch kein einziges Mal berichtet worden ist von ihm, er kommt an dem Ort, wo Gott ihm zugesagt hat, dass er ihm dieses Land geben wird, und er nimmt sich selbst aus dem Zentrum und er stellt Gott in den Mittelpunkt. Und wisst ihr, was ich hier drin entdecke? Ich glaube, dass Anbetung sowohl das Ziel einer jeder Vision ist, als auch das Mittel, wie eine Vision verwirklicht wird. Also Anbetung ist das Ziel von Vision und auch die Art und Weise, wie Gott sich wünscht, wie eine Vision verwirklicht wird. Dass sich Gott unsere Anbetung wünscht, das wissen wir. Das ist eigentlich eine richtig gute Lebensaufgabe und Lebensbestimmung. Und ich möchte dir sagen, wenn du irgendwie so ein Lebensmotto brauchst, eine Lebensaufgabe, dann entscheide dich und sag, ich möchte Gott anbeten. Mit all dem, was ich bin, mit all dem, was ich tue. Aber weißt du was? Dieser Auftrag gilt dir und mir ganz allgemein. Das Interessante ist, dass eine Vision uns hilft, wie wir diesen Auftrag konkret, ganz persönlich in unserem Leben umsetzen können. Also ich bin dazu beauftragt, Gott anzubeten durch meine Worte, durch meine Taten und so weiter. Das sind wir alle. Das bist du, das bin ich. Aber wenn Gott mir eine Vision schenkt von dem, was ich zu tun habe, wenn Gott dir eine Vision schenkt, was er durch dich tun möchte, dann gibt er dir sozusagen einen Weg, wie du Gott ganz individuell, wie du ihn anbeten kannst. Nämlich indem du das erfüllst, was er dir aufträgt. Eine Vision beantwortet die Frage, wie kann ich konkret Gott in meinem Leben anbeten? Indem du zielgerichtet auf eine Vision hinausgerichtet lebst. Auf das, was Gott dir sagt, auf eine Verheißung. Das ist das Ziel von jeder Vision. Zweitens wird Gott geehrt werden, wenn wir nicht durch unsere Kraft sehen, dass das, was er zugesagt hat, auch wirklich Realität wird, wirklich anfassbar. Und hier auch hier kommen wir vom Einzelnen zum Vielen. Wir ehren Gott, indem wir unsere Berufung leben, und viele ehren Gott, indem sie sehen, wie Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Wir ehren Gott, indem wir unsere Berufung leben, und viele ehren Gott, wenn sie sehen, Mensch, Gott hat dem Herrn XY, der Frau XY etwas gesagt. Und nach vielen, vielen Jahren, nach einem ausgerichteten, klaren Leben, geht das in Erfüllung. Und sie ehren Gott. Ich ehre Gott, indem ich meine Vision lebe. Und andere ehren Gott, indem sie sehen, was Gott durch mich getan hat. Amen. Deswegen ist Vision das Ziel und auch das Mittel. Denn was ist eine Anbetung? Was ist Anbetung? Ich nehme mich selbst aus meinem Zentrum heraus. Ich anerkenne und ich verstehe, ich kann es nicht aus mir selbst heraus tun. Ich brauche was? Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche Gottes Kraft. Wenn ich mich auf mich selbst konzentriere, wenn sozusagen das Mittel der Visionsumsetzung ich bin, dann werde ich scheitern. Wenn ich aber Gott und seinen Heiligen Geist einlade, dass er in mein Leben kommt, dass er mich befähigt, dass ich ihn anbete, ihn in das Zentrum meines Lebens nehme, dann ist Anbetung auch der Weg, wie eine Vision Wirklichkeit wird. Was passiert, wenn Gott uns teilhaben lässt an seine Träume? Was für eine Kultur ändert sich? Aus einer Kultur der Passivität wird Aktivität. Ich werde aktiv. Ich verlasse mein Geist nicht stecken bleiben. Ich beginne mich auf, den Weg zu machen. Ist das vielleicht der Grund, warum du geistlich stecken geblieben bist? Dass du nicht weißt, was ist eigentlich der Auftrag für dein Leben? Keine Sorge, ich werde das gleich nicht tun, aber was würdest du sagen, wenn ich dich gleich ansprechen würde nach dem Gottesdienst? Was für eine Berufung hat Gott auf dein Leben gelegt? Hast du Gott jemals gefragt, dass er zu dir redet, dass er zu dir spricht, was deine Berufung ist? Und kann das vielleicht sein, dass wir deswegen stecken geblieben sind, weil wir es nicht wissen oder weil wir das aus den Augen verloren haben? Hey, was haben wir gesagt? Wie empfange ich eine Vision mit einem offenen Herzen? Beginne Gott zu suchen, frag Gott, was möchtest du? Was für eine Berufung hast du auf mein Leben gelegt? Was soll ich tun? Oder nimm das neu in den Fokus. Nimm das neu in das Zentrum deines Lebens. Sag mir, geht's nicht mehr um mich, sondern ich möchte das tun, was Gott mir aufgetragen hat zu tun. Ich möchte fokussiert leben, auf eine Vision hinausgerichtet. Zweitens, ich verlasse menschliche Sicherheiten und ich beginne im Glauben zu wandeln. Ich beginne Schritte im Glauben zu gehen. Gott redet zu mir und ich beginne zu gehen. Glauben entstehen, Glaube und Vision kommen zusammen und es folgen Taten, die Gott ehrt. Glaube und Vision kommen zusammen und es entstehen Taten, die Gott ehrt. Das ist der dritte Punkt, der sich ändert. Aus Selbstzentriertheit wird Anbetung. Das wünsche ich dir persönlich, das wünsche ich für uns als Gemeinde. Aus Passivität soll Aktivität werden. Aus Sicherheitsdenken soll Glauben werden. Und aus einem sich selbstzentrierten Leben soll Anbetung werden. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen.